Ja, wollen Fortsetzung machen mit dieser Predigtreihe, die bösen Jungs von Ostern. Und ich will zum Start mal ein bisschen reflektieren, wie geht dir das eigentlich zwischen dieser Beziehung, zwischen dem Leben und Gott? Ich erkläre das ein bisschen. Was meine ich damit? Wenn sich das Leben gut anfühlt, dann ist Gott gut, oder? Und wenn sich das Leben schlecht anfühlt, dann scheint Gott schlecht zu sein. Und wenn das Leben sich ganz schlecht anfühlt, dann fangen wir langsam ein bisschen lauter an zu überlegen, meint Gott es wirklich gut mit uns? Das ist normal, oder? Wer kennt das schon mal? Wer hat das schon mal erlebt? Fragen an Gott, ganz normal. Ich weiß nicht, welche Beispiele euch einfallen, das ist ja immer biografisch. Glaube ist immer biografisch. Und je nachdem, was du erlebt hast, mir fiel dann sofort ein, da sitzt der Sohn am Sterbebett seines Vaters. Der Vater war gerade 65 geworden, also Rentner geworden, und er hatte so viele Pläne für seine Enkel und mit seiner Frau und seiner Familie für die Rente. Was wollte er alles unternehmen, und jetzt liegt er im Sterben. Und er fragt nach Gott. Oder da ist die Mutter, die um ihre kranke Tochter kämpft, seit etlichen Jahren, und jetzt gehen ihr langsam die Kräfte aus. Da ist der junge Mann, so verliebt. Schon im Januar ist Mai. Es sieht alles so gut aus, sie wollen heiraten, er meint es ernst. Und dann kommt er da und dann entdeckt er, dass sie mit jemand anderem abzieht. Oder die junge Frau, sie wünscht sich so Kinder, das junge Ehepaar, aber. Und wenn du irgendeine von diesen vielen Geschichten selber erlebst, deine ganz eigene Geschichte, dann schießen dir Gedanken in den Kopf wie, Gott, wo bist du? Du kannst doch eingreifen. Ich weiß nicht, wie es dir mit der gesellschaftlichen Entwicklung geht und mit den Krisen, die wir auch haben. Ja, wo bist du, Gott? Mach doch diesem Krieg ein Ende und so weiter und so fort. Und so fangen wir an, Zweifel über der Güte Gottes zu entwickeln. Und ich weiß nicht, welche Rückschlüsse du von dem Leben auf Gott ziehst. Ja? Vielleicht läuft es, ihr jungen Leute, vielleicht läuft es in der Schule gerade nicht so rund. Ja. Deine Eltern gehen vielleicht durch eine Scheidung oder haben sich getrennt. Egal. Irgendein Punkt, wo du enttäuscht bist von deinem Leben, wütend, zornig auf irgendjemand, was auch immer, frustriert vom Leben. Und wenn wir nicht aufpassen, und oft ist es so, dass diese Enttäuschung über das Leben auf Gott projiziert wird. So wie ich das erlebe, so ist Gott. Ist es so? Und dann sagst du, ja klar, ich habe doch im Glauben gelernt, wir glauben an einen persönlichen Gott. Und der ist allmächtig. Und der ist Liebe und den feiern wir heute. Und der kann. Aber er tut's nicht. Und dann ist doch klar, dass wir unsere Wut und unsere Enttäuschung und unsere Erwartung auf Gott projizieren und sagen, siehst du? Wo bist du? Und zur Frustration über das Leben wird oft zur Frustration über Gott. Und zur Frustration über das Leben wird oft zur Enttäuschung oder Frustration über Gott. Unsere Enttäuschungen über das Leben werden oft zu Enttäuschungen über Gott. Und genau das passiert bei den bösen Jungs von Ostern. Da bin ich bei der Predigt. Ich nenne sie mal, ich kenne gar nicht ihren Namen. Ich weiß heute nicht, über wen ich predige. Ich kenne die nicht. Ja? Die werden nur zwei Verbrecher genannt. Ist ja auch schon mal eine Bezeichnung. Wir wissen nicht, wie alt die waren. Wir kennen ihre Biografie nicht. Ich weiß nicht, wenn du in der Bibel liest, diese beiden Verbrecher, welche Bilder dir einfallen. Verbrecher. Was die gemacht haben, wie alt die waren. Keine Ahnung. Was wir wissen ist, ihr Leben ist scheinbar in irgendeiner Form außer Kontrolle geraten. Warum auch immer, beide landen in der Gefängniszelle der Römer. Und das war eigentlich keine Gefängniszelle, das war ein Loch. Loch im Boden, mit dem Gitter drum. Und in dieser enttäuschten Situation über das Leben warten sie auf die Kreuzigung. Sind zum Tod verurteilt worden, Ursache weiß ich nicht. Irgendwelche Verbrechen haben sie begangen. War es Willkür oder war es Gerechtigkeit? Steht nicht da. wissen nichts über ihre Herkunftsfamilie, wir wissen nichts über ihre Geschichten, aber sie haben es immerhin in die Bibel geschafft. Die Römer machen sich die Verbrecher zunutze. Ja? Sie nutzen den Foltertod am Kreuz, um einen Menschen zu entmenschlichen. Den einzigen Wert, den die Römer noch in diesen Menschen, den sie jetzt ans Kreuz nageln, noch sehen, ist, sie dienen zur Abschreckung. Sie dienen zur Abschreckung. Und zwar für die Menschen, die an die Macht der römischen Besatzung heran wollen, die sich nicht römisch konform verhalten. Die landen so und jeder sieht das. Also Verbrecher haben einen Nutzen für die Römer. Abschreckung. Nur dann, das ist das, der letzte Wert, den diese beiden Menschen noch haben. Abschreckung. Und ich habe da mir so gedacht, Markus, wenn dein Leben nur noch eine Abschreckung ist, dann bist du wirklich am Nullpunkt angelangt. Das Einzige, was du noch wert bist, ist Abschreckung. Ja. Beide Verbrecher wussten, was auf sie zukommt. Das haben sie ja schon öfters gesehen. Das war in der damaligen Kultur normal. Sie wussten von dem Schmerz, von der Qual, die auf sie wartet. Sie wussten, wenn wir gekreuzigt werden, werden wir dort sterben. Sprich, sie kennen ihr Todesdatum. Auch eine angenehme Sache. Du weißt, wann du stirbst. Und sie werden dann ihren Körper oder das, was davon noch übrig ist, wenn es vom Kreuz runterkommt, dann wird man uns den Körper auf einen Wagen schmeißen, dann wird man gen Süden fahren, kein Friedhof, Mülldeponie, und dann werden wir entsorgt. Ohne Reinigung, ohne Beerdigung, ohne Erinnerungsmöglichkeit für die Angehörigen, einfach weg, entsorgt. Sie wussten, wir sterben, wir sind Verbrecher. All ihre Freunde, die Familie, haben sie schon lange verlassen. Oder haben sie verlassen? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Völlig allein mit ihrem Elend. Und damit gehen sie jetzt sehr unterschiedlich um, die beiden. Und ich konzentriere mich jetzt zunächst mal auf den einen. Ich weiß nicht, ob er auf der linken Seite hängt oder auf der rechten. In der Mitte hängt Jesus. Was macht der? Bist du in der Lage, dich in seine Situation zu versetzen? Mir fällt das schwer. In diesem enttäuschten und so frustrierten und dunkelsten Moment seines Lebens nimmt er an, dass Gott ihn verlassen hat. Gott ist nicht da. Lukas berichtet uns über dieses Ereignis. Lukas ist jemand, der sehr genau recherchiert. Und jetzt steigen wir mal ein in diese Geschichte, die uns berichtet wird. Was passiert dort? Seine Enttäuschungen im Leben werden zur Enttäuschung über Gott. Lukas 23, 33. Und als sie kamen an die Stätte, und die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort, Jesus. Und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Und wenn wir dieses Wort kreuzigen hören, dann lesen wir so schnell über dieses kleine Wort rüber. Das war wirklich Terror, das war Schmerz, so viel Angst drin. Das hat ja länger gedauert, bis jemand wirklich tot war. Manchmal 2 bis 3 Tage Quälerei. Die Römer haben den Kreuzigungstod nicht erfunden, die haben den nur perfektioniert. Um abzuschrecken, um zu entmenschlichen. Und dort hängt dieser Verbrecher neben Jesus, dem Sohn Gottes. Jesus, der Rabbi. Und in diesem ganzen Geschrei von dieser Menschenmenge, die diese Tragödie jetzt sehen wollen, diesem Spektakel, all dem Leid über diesen Verbrecher und vor allen Dingen über Jesus, hören wir diese Worte. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und meine Frage ist, für wen betet Jesus dieses Gebet? Für wen? Wem gilt dieses Gebet? Hast du einen Vorschlag? In dieser Situation. Da sagt Jesus, als er an diesem Kreuz hängt, die letzten Momente seines Lebens auf dieser, unter seinen Geschöpfen, die er gemacht hat, die er zur Anbetung gemacht hat. Wenn die nichts anderes tun, als ihn ans Kreuz zu bringen, betet Jesus das. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das betet er für die Menschenmenge, die kommt, um zu gaffen. Eine Woche vorher haben sie ihn noch zugejubelt. Und jetzt schreien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das sagt er den Oberen, das sagt er Kaiphas, den hohen Priestern, als sie kommen, um ihn zu verspotten. Die Gruppe, die am meisten vor Jesus Angst hatte, die am meisten zu verlieren haben, da bin ich ja in der letzten Predigt drauf eingegangen. Ja. Immer hatte Jesus brillante Antworten für sie parat. Jetzt sind sie scheinbar Sieger. Jetzt kann er keine brillanten Antworten mehr geben. Jetzt haben wir, was wir wollen. Ihr Siegesmoment, ihr Rachemoment. Nach 2, 2,5 Jahren, wo Jesus so laut den Mund aufgerissen hat, das hast du davon. Die Menge stand dabei und schaute zu und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Andern hat er geholfen. Wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich jetzt doch selber helfen. Die Frustration, jemand ist beliebter als ich, führt zur Frustration über Jesus. Das war das Problem der hohen Priester. Jemand ist beliebter als ich, führt zur Frustration über Jesus. Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt Jesus zu den Römern, als die unter dem Kreuz stehen und jetzt in der Macht, die Macht hätten, ihn runterzunehmen und da unten unter dem Kreuz und um seine Kleider würfeln. Das betet er für die. Das betet Jesus für mich, für dich. Und die Römer sagten damals zu ihm, der König der Juden. Ja, auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Also immer wieder diese Anfrage nach der Identität, wer bist du? Wenn denn, wenn dann. Wenn dann, ja. Pilatus macht das mit diesem Schild, um zu sagen, hey, wer auch immer behauptet, hier irgendein König zu sein, außer dem Cäsar in Rom, der wird da landen und guckt, was sie mit den Königen machen, die diesen Anspruch haben. Wir bringen sie ans Kreuz. Abschreckung. Hier ist kein Raum für einen anderen König. Eindeutig. Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Die Frustration, jemand anders hat mehr Einfluss als ich, wird zur Frustration über Jesus. Frustration, jemand hat mehr Einfluss. Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir Filme über Kreuzigungen sehen, dann sehen wir immer, dass Jesus so 3 Meter hoch hängt. So war das aber nicht. Die waren etwas höher als Augenhöhe, sodass man noch entmenschlichen konnte, noch erniedrigen, anspucken und so weiter, was man alles machen konnte. Ja. Der Frust, und das ist die Menge, die an diesem Kreuz auch steht, der Frust über die enttäuschte Hoffnung wird zum Frust gegenüber Jesus. Was haben wir auf diesen Jesus gehofft? Jetzt hängt er am Kreuz. Der sollte doch Israel endlich von den Besatzern befreien. Frust. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Gebet betet Jesus eben auch in dem Moment, wo links und rechts 2 Verbrecher neben ihm hängen und anfangen, ihn zu verspotten. Matthäus berichtet uns davon, die Enttäuschung über sein missglücktes Leben des Verbrechers wird zu seinem Frust gegenüber Jesus. Lukas schreibt diese Worte ein, er sagt, einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Die Enttäuschung über das eigene missglückte Leben wird zu seinem Frust gegenüber Jesus. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Jesus bekommt all den Frust. all den Zorn, all die Enttäuschung über Gott, all diesen Ärger, all diese Wut ab. Und dann trägt er noch ihre Schuld. Dann trägt er noch ihre Schuld. Enttäuschungen im Leben werden oft zu Enttäuschungen gegenüber Gott. Und jetzt schauen wir mal einen Moment auf den anderen Verbrecher. Es sind ja zwei. Und so ist das Leben oft. Und diese beiden Verbrecher zeigen uns einen Weg. Welchen Weg willst du wählen? Der in der Mitte ist fest. Der ist gestorben. Wen willst du dir zum Vorbild nehmen, rechts oder links? Beide haben irgendetwas verbrochen, aber dieser Verbrecher, ich weiß nicht, in welchem Moment er anfängt zu überlegen, steht nicht im Text. Aber er nimmt wahr, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch schon öfters. Vielleicht war er nur ein Mitläufer in diesem Verbrechen. Vielleicht war er zum verkehrten Moment einfach an der verkehrten Stelle und hatte die verkehrten Freunde und konnte nicht Nein sagen und war drin. Vielleicht war er nur ein Türsteher. Wir wissen es nicht. Er ist verurteilt. Aber da am Kreuz in den letzten Stunden seines Lebens nimmt er Jesus wahr. Was hat dieser Jesus da gerade gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er fängt an, trotz seiner Schmerzen, seiner Schuld und seinen Enttäuschungen nachzudenken. Er fängt an, darüber nachzudenken, was hier passiert. Wer ist dieser Jesus? Und auf einmal, dort am Kreuz, öffnet Gott ihm scheinbar die Augen. Ein lichter Moment am Kreuz. Und es kommt eine neue Sichtweise, hat er vielleicht noch nie gehabt, in das Leben dieses Menschen. Er sieht etwas in Jesus, was kein anderer sieht. So viele da an Karfreitag und einer sieht in dieser Menschenmenge. Das sehen nicht die obersten Priester, die sind verblendet. Das sehen nicht die Römer, das sieht nicht die Menge, einer, der ist uns bekannt zumindest, der sieht. Und vielleicht bist du der Einzige heute Nachmittag, den das gerade anspricht. Auch online in deinem Wohnzimmer, ich weiß nicht. Jesus versteht und auch anschaut, dass Gott uns die Augen öffnet. Und dieser Verbrecher schaut Jesus an und er realisiert, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Und er realisiert, der hängt am Kreuz, wie ich, wie wir. Und entgegen den anderen sagt er da nicht, dieser Gott ist gemein. Nein, er realisiert, Jesus zieht keine Rückschlüsse zwischen dem, wie sein Leben läuft und wie gut Gott ist. Das macht er nicht. Der macht keine Rückschlüsse vom Kreuz auf Gott, Jesus. Der trennt das irgendwie. Das ist ja was. Jesus, sein Leben läuft jetzt gerade nicht gut in diesem Moment. Er hängt am Kreuz wie die beiden Verbrecher. Splitternackt, gedemütigt, entmenschlicht. Und scheinbar ist alles vorbei. Und der eine Verbrecher realisiert, dieser Jesus, der leidet am Kreuz wie wir und trotzdem nennt er diesen Gott immer noch Vater. Zieht keine Rückschlüsse von dem, wie sein Leben gerade läuft, auf die Existenz oder das Wesen seines Vaters. Da ist irgendwie ein Graben. Und er realisiert, das ist der Messias, er ist der König. Und dieser eine Verbrecher spricht zu dem anderen Verbrecher auf der anderen Seite, der immer noch spottet. Ja, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Wir werden hier zu Recht bestraft, wir bekommen, was wir verdient haben, der hier aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Und dieser Verbrecher realisiert, dieser Jesus, das ist ein Gerechter. Ich glaube nicht, dass der Jesus in seiner ganzen Tiefe erkennt, das glaube ich nicht, aber der hat eine Gottesahnung und eine Gottesoffenbarung. Dieser Jesus ist der Messias. Dieser Jesus ist wirklich der König der Juden. Dieser Jesus ist unser König. Dieser Jesus ist mein König. Meiner. Und ich will dich fragen heute Nachmittag, wie oft machst du Gott für die Schwierigkeiten in deinem Leben verantwortlich und denkst, weil du Schwierigkeiten hast, ist Gott schlecht? Für große und kleine Schwierigkeiten. Wie oft sagst du, warum Gott? Wie oft machst du Gott für die Schwierigkeiten in deinem Leben verantwortlich? Der eine der beiden Verbrecher hat also realisiert, dieser Jesus ist der Messias. Und dieser Jesus hält trotz seiner Situation, trotz seinen miesen Lebenserfahrungen mit diesen Menschen, durch seine Geschöpfe, die er doch gerade macht, diese Erfahrung, an Gott fest. Und ich frage mich und ich frage das dich, wie viel mehr müsste doch ich, wie viel mehr müssten doch wir an Gott festhalten, dass Gott gut ist, auch wenn es uns nicht gut geht. Der Verbrecher dreht sich in der Stunde seines Todes um zu Jesus und sagt ihm Folgendes. Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Er hat ihn als König erkannt. Denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Der Verbrecher hat realisiert, das ist der Judenkönig, das ist der Messias. Und er sagt zu ihm, Jesus, ich werfe jetzt alles, was ich noch habe, auf dich. Ich vertraue dir, denk an mich. Der sagt jetzt nicht, hol mich hier runter, befreie mich von dem Elend, für das ich verantwortlich bin, für das die Römer verantwortlich sind. Ich hänge jetzt zur Unschuld, mach mich frei. Nein, jetzt geht es nur noch um Ewigkeit. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, wie es Luther übersetzt. Ist es nicht fantastisch? Dieser so schockierende Moment hier am Kreuz, historisch passiert, damals in Golgatha, auf Golgatha, hat für den einen so eine geniale Wende genommen. Auf einmal spricht Jesus zu diesem Verbrecher. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder letzte Woche gesehen habt von König Charles. Wir hatten ja hohen Besuch hier in Deutschland. König Charles auf dem Marktplatz in Berlin, fand ich so sympathisch, bringt ein Glas Honig mit, wie mein Schwiegervater. Ja. Aber hier spricht nicht König Charles und bringt ein Glas Honig. Hier spricht der König des Universums. Und wisst ihr, was er sagt? Jesus, denke an, das ist der, ja? Jesus antwortet ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das kann dir kein König dieser Erde versprechen und halten und tun. Und Jesus sagt das in der Stunde seines Todes. Das ist nur eines der sieben Worte am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weißt du, was das bedeutet? Mir im Paradies sein. Was für eine Macht. Was für Worte. Die Frage ist, wenn das wahr ist, hast du Enttäuschungen in deinem Leben, die du zu Enttäuschungen gegenüber Gott gemacht hast? Ziehst du Rückschlüsse von deinen Lebenserfahrungen auf das Wesen Gottes? Was ist, wenn diese miesen Lebenserfahrungen keine Aussagen, keine wahren Aussagen über Gott sind, sondern Lügen? Ziehst du Rückschlüsse von deinen Erfahrungen über nicht erhörte Gebete? Über schlimme Dinge, die dir passiert sind, wo du nie geträumt hättest, dass Gott sie zulassen könnte. Und sie sind passiert. Rückschlüsse über Gott. Ziehst du Rückschlüsse auf das Wesen Gottes aus dem, was du erlebst? Hast du Enttäuschungen in deinem Leben, wo du noch nicht mit durch bist mit Gott, wo du noch haderst? Das ist normal im Glaubensleben, dass wir das haben. Aber Karfreitag holt es hoch. Und er fragt dich das neu, willst du nicht deine Fäuste öffnen? Ja. Und die Antwort von Jesus am Kreuz gegen den einen Verbrecher, den du um Gnade und Gunst bittest, Gott benutzt die Ungerechtigkeit, die Jesus erlebt hat, um der Menschheit das Heil zu bringen. Wenn du ihm vertraust, dann kann Gott aus deinen schlechten Lebenserfahrungen etwas Gutes machen. Das war nicht nur bei Jesus so, dass Gott aus dem, was Menschen Böses gedacht haben, Gutes gemacht hat. Das kann in meinem Leben genauso sein, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns ihm hinhalten, wenn wir das zulassen. Ja? Wenn du ihm vertraust, dann kann Gott aus deinen schlechten Lebenserfahrungen etwas Gutes machen. Und die Frage ist, vertraust du Jesus? Vertraust du Jesus? Auch wenn es gerade mies läuft in deinem Leben, vertraust du Gott? Gott kann vertraut werden. Gott kann dein Vertrauter werden. Trotz deinen Lebenserfahrungen, mit deinen Lebenserfahrungen. Gott, dein Vater, ist nicht das, was du gerade erlebst. Wenn es schlecht läuft in unserem Leben, dann ist Gott nicht schlecht, automatisch. Schaut, Jesus stirbt am Kreuz und seine letzten Worte am Kreuz sind: Vater, in deine Hände. Nein, hätte er ja machen können. Jesus hat erlebt, was es bedeutet, einsam zu sein. Jesus hat erlebt, was es bedeutet, von seinen Freunden und Bekannten im Stich gelassen worden zu sein. Jesus hat erlebt, verspottet zu werden, gepeinigt zu werden. Jesus hat erlebt, wie es sich anfühlt, wenn Gott nicht tut, was ich möchte. Im Garten Gethsemane ringt er mit Gott, Blut fließt. Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Trotz all diesen Erfahrungen zweifelt Jesus nicht einen Moment an der Güte Gottes und an der Liebe Gottes. Und von daher die letzten Worte: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und weil Jesus trotzdem geglaubt hat, können wir das auch. Das ist eine total schöne Einladung. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Nochmal überlegen, in welche Hände befehle ich mich jetzt? Ich befehle mich jetzt in die Hände, die das Ganze hier verhindern hätten können. Ich befehle mich jetzt in die Hände, die da hätten eingreifen können, aber es nicht getan haben. Ich befehle mich jetzt in die Hände dessen, dem ich ganz vertraue, Vater. Vater Gott. Kennst du Gott durch Jesus? Ja. Du kannst erleben, wie Jesus Wunden ausfüllt, ersetzt und heilt. Und das ist mein Gebet, das ist unser Gebet für diesen Nachmittag. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern wollen, ja, dass diese Gewissheit in diesem Raum da ist. Jesus ist gut, trotzdem, alle Zeit. Trotz meinem Zorn, trotz meiner Wut und den Gründen hinter der Wut. Wie bei dem einen Verbrecher am Kreuz. Der hat seine Wut über Gott am Kreuz geöffnet. Hat sich Gott hingehalten. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, du König. Und er kriegt diese Verheißung und geht in die Ewigkeit ein mit dieser Zusage von Jesus. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit dieser Gewissheit lebt sich's anders. Und schaut, Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, er hat die Herrschaft angetreten. Und deshalb wünsche ich dir und wünsche ich mir, dass wir Gott neu vertrauen. Vielleicht erstmalig, vielleicht weißt du gar nicht genau, wie das geht, einen ersten Schritt auf Jesus zu machen, vielleicht zum 100.000. Mal. Ja. Leben passiert, aber es kann vertraut werden. Wir sind ganz viele Menschen um uns herum, die diesen Weg auch mit uns gehen, gemeinsam, muss keiner allein gehen. Und gemeinsam wollen wir Mut machen, diesen Schritt des Vertrauens zu gehen, die Fäuste zu öffnen, das Leben zu umarmen. Und da, wo es gemein und hinterhältig und anders war, als wir es gedacht haben, neu Jesus hinlegen. Ich habe keine Ahnung, an welcher Stelle dir das Leben gerade schlecht mitspielt, wo du dir andere Sachen wünschst, warum du eine Faust machst, Wut, Da gibt es viele Gründe für. Aber hier sind Menschen, die neu sagen, Jesus, hier sind wir. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wir wollen nicht bitter werden an dir, wir wollen dich anbeten. Ja? Übergebe dein Leben, Jesus, in diesem Abendmahl, erstmalig oder zum wievielten Mal. Es kann auch passieren im Alpha-Kurs, ja, im Hauskreis nächste Woche. Leben passiert, Gott kann vertraut werden trotzdem. Schaut, und das macht Jesus. Menschen dachten, diese Verbrecher ist nur noch zur Abschreckung. Und 2023 wird dieser abschreckende Mensch uns zur Einladung. Und das macht Gott aus unserem Leben. Die Identität, die andere über dich geschrieben haben, überschreibt Gott mit seiner Hoffnung und dem, was er aus dir machen kann. Und wo Menschen dich abgeschrieben haben, da lass Jesus in dein Leben und lass zu, dass er dich gebraucht für viele zum Segen, wie diesen Verbrecher am Kreuz. Das sind die Möglichkeiten Gottes. Amen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, bevor wir auch das Abendmahl feiern. Jesus, wir wollen dir gemeinsam Danke sagen. Danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, Jesus, dass wir diese Geschichten haben, dass sie aufgeschrieben sind in deinem Wort, dass wir glauben. Danke, Jesus, dass du in der Stunde deines Todes, wo du mit Recht hättest bitter sein können auf deine Geschöpfe, dieses Gebet sprichst, Vater, vergib ihnen. Und da hast du an mich und hast du an uns gedacht. Und danke, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, obwohl wir dich übel zugerichtet haben mit unserer Schuld. Und wir möchten dich bitten, dass du das in uns bewirkst, neu dieses Vertrauen auf dich, dass wir unsere Hände öffnen können, loslassen, dir übergeben, dir vertrauen. Jesus, wir beten, dass du uns hilfst, nächste Schritte zu gehen, nicht stecken zu bleiben in unserem Glaubensleben oder mit dir anzufangen heute, erstmalig. Danke, dass du das mit deinem stellvertretenden Tod ermöglicht hast. Amen.